ARD.
Ja, es ist das Wochenende des großen Duells Leverkusen gegen die Bayern und hier ist wieder euer großes Duett. Jens Walbrot ist da und mein Name ist Tobi Schäfer.
Fühlt sich's nicht wie ein Duell an mit uns beiden, mein lieber Tobi?
Mal so, mal so.
Okay, da bin ich beruhigt.
Ich bin heute eher für Duett, weil wie gesagt, Duell haben wir ja schon.
Ja.
Wir beginnen mit unseren Thesen für das anstehende Bundesliga-Wochenende und das dreht sich natürlich um dieses große Duell. Leverkusen gegen die Bayern. Leverkusen muss gewinnen, das ist Fakt, ist ein bisschen ausgeruhter, hatte viel Zeit zum Nachdenken und deswegen gewinnen die Bayern, weil sie solche Spiele können und die Meisterschaft ist nach dem Wochenende also dann wirklich entschieden, sage ich.
Und ich sage, es gibt die nächste Xabi Alonso Masterclass. Der lässt sich wieder irgendwas einfallen, zaubert was aus dem Hut, wo die Bayern nicht mitrechnen. Und deswegen gewinnt Leverkusen erneut gegen die Bayern, wie schon im Pokal.
Das und natürlich vieles mehr besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Ja, damit nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei der frischen Episode Bundesliga Update. Eine Vorschau auf das anstehende Wochenende in Liga 1 und natürlich später auch noch in Liga 2, denn auch da ist weiter spannend. Und wir beginnen aber natürlich mit diesem Duell, auf das alle gewartet haben. Leverkusen gegen die Bayern. Ein Duell in einer eigenen Liga. Das muss man einfach auch mal sagen. Die beiden Teams sind wirklich meilenweit von allen anderen weg, sind in allen relevanten Statistiken vorne. Aber die Frage ist, ist es überhaupt noch ein Endspiel quasi um die Meisterschaft? Weil 8 Punkte sind die Bayern jetzt vorne. Das hat auch nie jemand verspielt. Selbst wenn Leverkusen gewinnen würde, sind es 5 und dann eigentlich wieder 6 wegen des besseren Torverhältnisses. Also das ist irgendwie schwer vorstellbar, dass da noch Spannung reinkommt.
Ich kann mir vorstellen, also wirklich maßgebend ist jetzt ein Sieg von Leverkusen, dass dann die Champions League eine Rolle spielt, weil da könnten ja beide theoretisch im Achtelfinale auch aufeinandertreffen, beide Teams. Und dann wird irgendwann eine von beiden Mannschaften entscheiden müssen, okay, ich muss jetzt irgendwie mich entscheiden, mache ich jetzt Meisterkampf oder mache ich jetzt Champions League? Und dann könnte vielleicht da nochmal Spannung reinkommen, aber ich bin eigentlich bei dir und sage, so richtig Endspiel-Feeling ist nicht, nee.
Leverkusen muss auf jeden Fall gewinnen. Den Bayern reicht dann ja eine Unentschieden. Liegt den Bayern das?
Nein, überhaupt nee, gar
ne?
nicht.
Nee, das ist das
nicht.
Problem an der Sache.
Also ich habe den Eindruck, die können nicht Spiele verwalten. Du hast es auch gegen Celtic gesehen, finde ich. Gegen Kiel hast du es auch gesehen. Sobald die meinen, jetzt nehmen wir mal einen Gang raus, wird schwierig. Also Bayern muss nach vorne spielen, um stabil zu sein. Und da kam ihm dann so ein Spielverlauf wie gegen Werder total entgegen, weil es ja relativ lange noch nicht endgültig entschieden schien und dann erst spät so die Entscheidung richtig gefallen ist. Mhm. Und das ist, also die können nicht verwalten. Bayern muss auf Sieg spielen.
Genau.
Kann der Leverkusen ein Vorteil sein.
Da ist vielleicht Alonso der bessere Trainer, weil er da vielleicht flexibler auch agieren kann, hat gegen die Bayern, ja, du hast ja auch vorne angedeutet, immer für eine Überraschung gesorgt. Kompany ist da, ohne das jetzt negativ zu meinen, schon relativ eindimensional. Wir fragen jetzt erstmal unsere Reporter ab, wie die denn darüber denken. Holger Dahl hatte ja vor der Saison vollmundig behauptet, Leverkusen wird wieder deutscher Meister. Ja, lieber Holger, was ist denn jetzt mit deinem Meistertipp Leverkusen? Wie soll das noch was werden?
Ja, jetzt war ich habe kurz überlegt, ob ich mich in den Staub werfe und jetzt schon entschuldige für meinen Meistertipp. Aber hey, ich bin top vorbereitet für meinen Reporter-Einsatz und ich glaube, an einem Abend kann Bayer Leverkusen natürlich gegen die Bayern gewinnen. Dann reden wir über 5 Punkte. Xabi Alonso ist gegen Bayern München noch ungeschlagen. Diese Saison zum Beispiel unentschieden. Sieg im DFB-Pokal, rote Karte für Manuel Neuer haben wir noch im Kopf. Patrick Schick ist super drauf. Sogar mehr Tore geschossen als Harry Kane, wenn wir denn die Elfmeter abziehen. Also ich glaube, dass das noch was werden kann mit einem spannenden Meisterrennen. Die Bayern spielen nach Leverkusen und dann dem Champions League Playoff Rückspiel gegen Frankfurt und Stuttgart. Also vielleicht ist das der Knackmoment in dieser Saison. Und bevor ihr über mich spottet, wen habt ihr nochmal als deutschen Meister getippt?
Ja, das ist jetzt nicht das Thema.
Da hat er aber einen Punkt, muss man sagen.
Aber er hat angesprochen, dass die Bayern danach auch nochmal ein schweres Programm haben. Leverkusen spielt danach aber auch unter anderem gegen Frankfurt direkt. Ne? Also
ja, also da, ja, das ich kann, inhaltlich bin ich eigentlich bei Holger, das ist noch nicht zu Ende entschieden, die Nummer. Wie gesagt, es gibt ja so ein paar Eventualitäten, die dann vielleicht nebenbei noch eine Rolle spielen, neben der Bundesliga. Aber ja.
Man beruft sich jetzt so ein bisschen darauf, dass Leverkusen ein bisschen ausgeruhter ist, weil die Bayern eben jetzt die Champions League hatten. Wir erinnern uns aber an das Duell vor einem Jahr, auch Anfang Februar, da hat Leverkusen die Bayern zu Hause 3-0 geschlagen. damals waren die Bayern ein bisschen ausgeruhter und Leverkusen hatte kurz vorher dieses Pokalspiel gegen Stuttgart, wo auch alle gedacht haben, oh, Nachteil für Leverkusen. Und jetzt, wie gesagt, ich habe es ja vorne in meiner These gesagt, kommt es genau umgekehrt, weil die Bayern einfach solche Spiele können. Und die haben einfach aktuell, also das ist jetzt nicht berauschend, das haben wir in der Champions League auch gesehen, aber die gewinnen einfach die Spiele. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Ja, Leverkusen, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die härtere Challenge als sowohl Kiel beispielsweise, wo es am Ende nochmal eng wurde, als auch Celtic. Deshalb, das Trainerduell spielt, glaube ich, in dem Fall auch eine Rolle. Und klar, der Flow, das Momentum spricht gerade für die Bayern. Aber wenn ich es jemandem zutraue, das zu brechen, dann ist es halt einfach Xabi Alonso.
Ich glaube, die Bayern haben es total selbst in der Hand, ob das nochmal spannend wird mit der Meisterschaft. Deswegen mal die Frage an unseren Reporter dort, an Taufik Khalil. Kann der FC Bayern den Meistertitel überhaupt noch aus der Hand geben? Weil selbst bei einer Pleite gegen Leverkusen wären es noch 5 Punkte, wäre es ein sattes Polster. Also er schätzt das auch mal ein, wie das ausgehen wird.
Ja, sorry, liebe Leverkusener, ich will jetzt hier nicht als die große Spaßbremse auftreten, aber ich glaube, man kann sagen, ihr habt selbst vermasselt mit dem Remis in Wolfsburg. Diese 8 Punkte, die tun natürlich wirklich weh. Das zieht so ein bisschen den Stecker aus diesem absoluten Topspiel. Wenn das jetzt keine 8 gewesen wären, sondern 6, dann hätte man vielleicht gedacht, okay, schlag die Bayern und dann schauen wir mal, was noch geht. Aber jetzt in dem Fall gibt's ein Unentschieden, was ich durchaus für möglich halte in diesem Spiel. Dann bleibt's bei den 8 Punkten, dann geht nichts mehr. Gewinnen die Bayern, dann ist sowieso alles total vorbei. Ja, und selbst bei 5 Punkten muss man ehrlich sagen, der FC Bayern hat, so wie Leverkusen, nur einmal verloren bisher in dieser Saison und noch viel weniger unentschieden gespielt. Wo sollten die dann im Zweifelsfall nochmal 6 Punkte verlieren? Denn das ist das, was die Leverkusener aufholen müssen und die Bayern verlieren müssen. Denn zu den 5 Punkten käme auch noch ein Torverhältnis, das für den FC Bayern spricht. Also ganz ehrlich, für mich war es das.
Ja, dann können wir die Saison ja zumachen. Schloss vor. Wobei, ich finde, gegen Wolfsburg das 0-0, das kann passieren. Sowas wie 2-2 am Ende noch gegen Kiel spielen. Nachdem du geführt hast, 2-0, das darf dir halt nicht passieren. Und da vermasseln sie es.
Leverkusen hat die meisten Punkte nach Führung verspielt in dieser Saison. Das war in der letzten Saison ja noch genau andersrum, ne? Dass sie hinten noch was gedreht haben.
Faktor.
Also da haben sie wirklich was liegen lassen. Und deswegen wurde Manuel Neuer auch schon mal gefragt, kann der FC Bayern nicht eigentlich schon den Champagner kalt stellen? Und das war seine Antwort.
Ja, der ist ja immer kalt gestellt, grundsätzlich. Aber wir müssen natürlich dafür was tun. Ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, wenn wir wieder die bessere Mannschaft sind, dass wir sie ja dann auch mal schlagen und das wäre natürlich der größte Wunsch von uns.
Mit diesem komischen Kapuzenponcho vom FC Bayern sieht er aus, als wäre der in der Jedi-Ausbildung gerade, ne?
Könnt ihr natürlich, wenn ihr uns jetzt nur hört, nicht sehen, aber deswegen auch nochmal die klare Empfehlung, guckt uns doch auch mal als Videopodcast. Ja. Eine Sache noch, es ist natürlich das Duell von Florian Wirtz gegen Jamal Musiala, die beiden besten deutschen Spieler aktuell. Wirtz in einer viel besseren Form, von Musiala haben wir jetzt länger nichts gesehen, aber wäre dann auch wieder so ein Spiel, wo er dann das entscheidende Ding macht, könnte ich mir vorstellen.
Es hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Gesamtkonstellation zu tun, dass bei Leverkusen ganz, ganz lange, ganz, ganz viel auf den Schultern von Florian Wirtz lastete, weil ansonsten nicht so viel zusammenlief. Und bei den Bayern war es ja eigentlich die ganze Zeit so. Zum Beispiel Olise auch, hatten immer die ganze Zeit durchweg einen großen Anteil des Offensivspiels der Bayern mitgetragen. Dann hast du mal Coman in einer guten Form gehabt, dann hat mal Gnabry geknipst. So. Also, und bei den Leverkusen hat man ja irgendwie den Eindruck gehabt, okay, da war eine ganze Zeit lang eigentlich nur Florian Wirtz.
Aber er konnte es tragen.
Ja, total. Das ist logisch, aber ich finde, man kann daraus jetzt nicht zwingend ableiten, dass irgendwie Musiala so viel schlechter unterwegs ist. Er ist halt einfach anders ins Spiel eingebunden im Moment.
Und die Bayern haben natürlich auch rechtzeitig vor diesem Spiel auch nochmal wieder so ein bisschen die Gerüchteküche heiß gestellt, wo dann Uli Hoeneß gesagt hat, na, der Florian Wirtz bei den Bayern, davon träume ich schon. Also da bringen sie natürlich im Unterbewusstsein schon so ein bisschen Unruhe rein, wo Leverkusen abstreitet, ja, das ist, gehört alles irgendwie dazu. Aber
alte Schule.
Bei Florian Wirtz löst das natürlich schon irgendwie 2, 3 Gedanken auch aus. Egal, wir freuen uns auf dieses Duell am Samstagabend. Holger Dahl, den Reporter, den wir eben gehört haben, ist dort der Reporter im Stadion. Die Vollreportage, also wirklich die 90 Minuten live und in voller Länge, die gibt es dann bei uns in der Sportschau-App. Genauso wie, und jetzt haben wir noch ein paar andere Partien, Frankfurt-Kiel zum Beispiel am Sonntag. Zu den Frankfurtern müssen wir sagen, die sind bequem auf dem Weg in die Champions League. Nach oben wird nichts mehr gehen, von hinten kommt nicht die ganz große Gefahr. Mhm. Der Abgang von Marmoush ist offenbar einigermaßen kompensiert worden. Ekitike macht das jetzt ganz gut, 5 Tore in den letzten 5 Spielen. Und müsste aber natürlich jetzt auch mal wieder einen Sieg dann gegen Kiel her.
Aber es ist trotzdem, also ich finde, man hat es auch gegen Gladbach gesehen, bin mir sicher, mit Marmoush hätten die dieses Spiel, wo die in der zweiten Halbzeit so große Chancen haben, wo sie so überlegen sind, hätten sie es gezogen. Und jetzt ist es halt nicht mehr so flüssig. Batshuayi zum Beispiel, irgendwie ein bisschen fremdkörpermäßig. Das war dann mit
Vahi, fand ich besser. Ja, noch ein bisschen Zeit.
Ja, es ist aber auch ein komplett anderer Typ als sowohl Mamouche als auch Ekitike. Ne? Der ist ja eher Strafraumstürmer, nicht so dynamisch und so. Also ich persönlich habe ja immer gesagt, ich würde Mamouche nicht abgeben. Man kann natürlich diese finanzielle Seite verstehen, aber das sind jetzt auch nicht so viele Punkte. Ne? Also klar, es gibt jetzt noch nicht das Team, das von hinten kommt und sagt so, Eintracht, tschüss, ab in Europa League. Aber so ganz safe ist es natürlich noch nicht.
Ja, deswegen wäre natürlich dann, wie gesagt, jetzt gegen Kiel ein Heimsieg Pflicht.
Eins von den beiden Mannschaften hat die meisten Tore nach den Bayern in diesem Jahr geschossen. Welches?
Kiel.
Richtig.
Ja, wenn du solche Fragen stellst, ist die Antwort sehr offensichtlich.
Okay, ja.
Bei Frankfurt war Skiri, glaube ich, fraglich diese Woche. Das wäre natürlich ein Verlust, wenn der nicht dabei ist. Und Kiel kommt so ein bisschen mit diesem Knacks nach dem 2:2 gegen Bochum. Das hat ihnen, glaube ich, wehgetan, weil das waren Big Points, die sie haben dann liegen lassen. Auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Du sprichst die geschossenen Tore an. Das ist bei Kiel auch nicht das Problem. Das Problem sind die Gegentore. 54, Schießbude der Liga. Mit so einer Bilanz bist du bisher immer abgestiegen.
Viel größeres Problem bei der Eintracht, würde ich sagen, ist Koch noch zusätzlich, weil das in der Innenverteidigung, finde ich, mit Tuta vergangene Woche auch nicht so richtig funktioniert hat. Auf der anderen Seite spricht natürlich alles für die Eintracht, nicht nur die Gegentorstatistik von Kiel. Es gibt ganz, ganz viele Dinge wie auch, Umschaltspiel, Standardsituation, ganz, ganz viele Statistiken sprechen für die Eintracht. Das sieht für mich deshalb auch nach einem klaren Eintracht-Sieg aus, aber das Hinspiel, Tobi, war auch enger, als alle gedacht haben. Da hat Kiel zweimal einen Rückstand egalisiert und am Ende musste sich die Eintracht echt lang machen, damit sie noch 4:2 gewinnen. Mhm. Alle vier Tore unter Beteiligung von Mamouche und der ist halt jetzt auch nicht mehr da.
Beide spielen noch nie 0:0, deswegen Tore werden wir auf jeden Fall sehen. Dann kommen wir zu Bochum gegen Dortmund und sprechen über den BVB, der in der Champions League 3:0 in Lissabon gewonnen hat mit einer bemerkenswerten zweiten Halbzeit. Wo kam das denn her?
Ich habe
uns eben alle gefragt. Nach diesem
Auftritt. Ihr? Und was habt ihr mit den Dortmundern gemacht?
Also das muss man wirklich sagen, da hat Niko Kovac in der Halbzeitansprache offenbar genau die richtigen Worte gefunden und genau die richtigen Dinge gemacht. Er hat da ja ein paar Videos auch gezeigt und so. Und das spricht jetzt tatsächlich, glaube ich, sehr für den Trainer, weil wenn du jetzt die Mannschaft hernehmen würdest und sagen würdest, ja, die hatten wieder eine schlechte Tagesform oder so, dann geht das Spiel auch 0-0 aus oder sie verlieren es noch oder so. Aber so ein Wechsel in der Halbzeit, ein Körpersprachenwechsel und auch ein Inhaltswechsel irgendwie zu verursachen, das ist schon dann von Niko Kovac bemerkenswert gewesen, finde ich.
Ja, also so ein bisschen vergleiche ich Sporting an der Stelle auch wieder mit Celtic und der BVB in der Hinrunde der Champions League, wo Dortmund 7-1 gewonnen hat, weil Sporting ist jetzt eine Mannschaft, die eher versucht mitzuspielen, die in der ersten Halbzeit durch Pressing-Aktionen auch gute Abschlüsse hatte und so. In der zweiten Halbzeit ist Dortmund viel aktiver, viel aggressiver, hat vor allem auch eine viel, viel engere Abstände zueinander und dadurch kommt auf einmal so ein Kombinationsspiel da rein, was ich in dieser Saison vom BVB noch gar nicht gesehen habe. Ich wollte mir während der Halbzeitpause Sporting eine kleine Notiz machen, habe gesehen, da stand noch was aus dem Spiel gegen den VfB, da stand Führig, Positionswechsel, erst von links, dann ins Zentrum, dann über rechts in den Strafraum und da fällt das Tor. Gibt's beim BVB nicht und gegen Sporting gab's das auf einmal.
Ja.
Und die Frage ist halt, kriegen sie das gegen Bochum, die ja noch die viel destruktiver sind als Sporting, kriegen sie das da auf den Platz? Wenn ja, hat Bochum mit dem 1-gegen-1 verteidigen Kreisel im Kopf, aber auch nur dann. Ansonsten kann das auch wieder gefährlich werden.
Auf jeden Fall ist für Niko Kovac natürlich auch gut, dass er jetzt was funktioniert hat. Er hat dann in der Halbzeit wirklich auch gesagt, ihr weniger Kontakte am Ball, schnellere Passkombinationen und das Ergebnis ist bekannt. Und auch für Emre Can ist da ordentlich eine Last abgefallen, hat er danach verraten.
Klar tut's gut, jeden Spieler gut, Siege tun immer gut und das ist ja auch mal unser Anspruch als Borussia Dortmund und das haben wir in den letzten Wochen leider nicht so oft erlebt, wenn wir ehrlich sind und das ist unser Anspruch, klar. Und auch für Jule, auch für die ganzen Jungs, die heute Pascal erst Tor, es tut einfach gut, auch die Jungs, die reinkommen und haben uns sehr, sehr gut gemacht.
Ja, da spricht er auch nochmal Jule Brandt an, der in den letzten Tagen, glaube ich, keine einfachen Tage hatte. Nach seinem katastrophalen Freistoß gegen Stuttgart da in der letzten Minute stand er ordentlich in der Kritik und da hatte ich schon gedacht, er könnte so ein Kovac-Opfer werden, dass der jetzt erstmal rasiert wird. Aber er hat ihm das Vertrauen geschenkt, hat zwei Tore vorbereitet in der Champions League und ist so ein bisschen exemplarisch für die Wiederauferstehung des BVB.
Die Frage ist halt, ist Brandt deswegen gut gewesen, weil Dortmund insgesamt gut war, oder war Dortmund gut, weil Brandt gut war? So, das ist halt immer so dieser, ne, die einen werfen ihm immer vor, dann, wenn es drauf ankommt, nicht da zu sein. Die anderen sagen ja, aber es ist halt einfach ein Fakt, dass wenn Brandt nicht gut spielt, dann kann der BVB nicht gut spielen. Grundsätzlich finde ich aber, dass das auf jeden Fall richtig, also mit die stärkste Leistung diese Saison war es auf jeden Fall.
Beim VfL müssen wir noch dazu sagen, da fehlt natürlich mit Myron Boadu eigentlich einer der wichtigsten Spieler. Er hätte jetzt in Kiel doppelt getroffen. getroffen, ist Top-Torschütze. Wie ersetzt man den? Natürlich eigentlich gar nicht, aber vom Stil her, du kannst natürlich jetzt Hofmann bringen, aber vielleicht brauchst du eher Spieler, die ein bisschen schneller unterwegs sind, die eher auf Konter spielen können. Broschinski, weiß ich nicht. Der Grieche, Masuras.
Ja, der hat ja auch eine Knieprellung, da ist nicht ganz klar, ob der überhaupt spielen kann. Das wäre wahrscheinlich die bevorzugte Variante, weil Hofmann als Zielspieler hast du in der Regel ja eh auch mit Buadu zusammen gehabt zuletzt. Also einer von beiden, Broschinski, Hofmann wird eh spielen, das ist klar. Und ich vermute mal, dass da vielleicht spielt auch Holtmann eine Rolle, ne? Also dass die dann tatsächlich nur mit einer Spitze spielen und mit zwei Flügelstürmern. Das muss man mal abwarten, wie Dieter Hecking das dann löst. Felix Passlack fällt ja auch aus. Das ist natürlich auch noch ein Verlust, der ein bisschen wehtut. Also eigentlich sprechen da schon viele Vorzeichen für den BVB. Da ist ja noch Riasson auf jeden Fall nicht dabei als Rechtsverteidiger, was natürlich erstmal ein Problem ist, weil es gibt keinen nominellen Rechtsverteidiger außer Jan Koto, der aber ja eher ein Offensivspieler ist, so vom Gefühl her. Ich vermute, Süle wird wieder reingehen für den BVB und wird dann als Rechtsverteidiger spielen. Und Bauchgefühl, klares Bauchgefühl, Dortmund zieht das, aber das war eine Halbzeit, ne, Tobi, gegen Sporting. Eine Halbzeit.
Manchmal reicht aber so ein Erweckungserlebnis. Ja. Union gegen Gladbach ist unser nächstes Spiel. Union jetzt aktuell 10 Punkte vor dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg können sie da erstmal wirklich aus dem Gröbsten raus sein. Und da muss man wirklich sagen, der Torwart hat den Unterschied jetzt gemacht in den letzten Spielen. Frederik Rönno, der Erfolgsgarant, 75% abgewehrte Schüsse. Es ist drittbester Wert in der Liga. Zuletzt auch 2x0 gespielt. Also da haben sie jetzt diesen berühmten Turnaround irgendwie doch geschafft unter Steffen Baumgart. Wo wir am Anfang skeptisch waren und auch gesagt haben, es braucht Zeit. Und die haben sie jetzt genutzt und ja, sind sicher unterwegs. Halbwegs sicher.
Ja, aber natürlich kann man das 4-0 gegen Hoffenheim, eine der schwächsten Abwehrreihen, ja, nicht so bewerten wie ein Spiel gegen Gladbach. Müssen sie jetzt, also Gladbach hat sich immer bei Union total schwer getan. Und trotzdem wird es natürlich was ganz anderes sein, vor allem, weil ja Union immer noch so ein paar Probleme hat, wenn sie das Spiel gestalten müssen. Das läuft schon besser jetzt als ganz am Anfang, aber Hoffenheim hat auch einfach wirklich null Druck aufs Zentrum gemacht und das wird jetzt bei Gladbach komplett anders sein. Von daher, also das ist ein offenes Spiel und ich habe eigentlich eher Gladbach da vorne.
Gladbach muss eigentlich auch punkten, um Europa weiter mitzuspielen, aber Union ist natürlich Angstgegner. Nur gegen Leipzig hat Gladbach eine schwächere Bundesliga-Bilanz. Und die Abhängigkeit von Tim Kleindienst ist natürlich nach wie vor da.
Das stimmt. Ich finde aber, dass sie sich von der Abhängigkeit von Honorar extrem emanzipiert haben. Das will ich schon
unabhängig gemacht haben. Unabhängig gemacht von der Abhängigkeit.
Genau. Das, so kann man es sagen. Ja, das stimmt.
Tim, ja.
Genau. Also Honorar spielt nicht mehr. Also, sie können nicht ohne Honorar kein Offensivspiel an den Start bringen. So auch Florian Neuhaus letzte Woche richtig gut.
Tim Kleindienst und Benedikt Hollerbach sind übrigens die Spieler, die die meisten Zweikämpfe in der Liga führen. Dann gucken wir auf Stuttgart gegen Wolfsburg am Samstag und machen erstmal der U19 des VfB ein Kompliment. Die hat in der Youth League nämlich Liverpool ausgeschaltet und steht im Achtelfinale, genauso wie die U19 des FC Bayern und natürlich die U19 von der TSG Hoffenheim. Ja. Auch im Achtelfinale. Ja, und wenn wir einen Blick auf die Profis werfen, der VfB gegen Wolfsburg, wichtig wäre in dem Spiel, dass Mittelstädt, Wagnermann und Stiller sich die gelbe Karte holen. Dann sind sie nämlich nächste Woche gegen Hoffenheim gesperrt, um danach gegen die Bayern
wieder dabei zu sein.
Genau.
Ja. Ist das ein Hoeneß-Move, sowas zu verordnen? Naja, oder?
Ich glaube nicht, dass sie das machen.
Also es gab's auch mal
als Spieler hast du das garantiert im Hinterkopf. Du fielst doch lieber gegen Hoffenheim als dann gegen die Bayern.
Ja, bei Wolfsburg fällt Maxi Arnold aus. Das halte ich für echt schwerwiegend. Der ist so ein bisschen, finde ich, das Herz des Spiels. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Zum Beispiel meisten Kilometer geschrubbt und auch die zweitmeisten Zweitkämpfe gewonnen bei den Wolfsburgern. Das ist für mich ein kleiner Vorteil für den VfB. Auch wenn das insgesamt eher nach einem unentschiedenen Spiel riecht, finde ich.
Bremen gegen Hoffenheim am Sonntag. Wir haben ja eben schon durch die Blume gehört, dass Jens gar nicht so begeistert ist von der aktuellen Form von Hoffenheim, sind tatsächlich auch auf Abstiegskurs, so ja krass muss man es einfach sagen, aber mit guten Aussichten, denn gegen Werder Bremen oder in Bremen spielen sie gerne. Werder hat zuletzt vor 11 Jahren zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, damals war Robin Dutt noch Werder-Trainer, also langes Zerr, aber sie sind eben total formschwach, in diesem Jahr die wenigsten Punkte geholt, die Hoffenheimer, obwohl sie 90 Millionen Euro ausgegeben haben.
Das ist wirklich komplett absurd, ja, und vor allem die Jugendarbeit hast du ja gerade angesprochen, richtig gut bei den Hoffenheimern.
Vielleicht sollte die U19 spielen.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Vielleicht können die nächstes Jahr aus der zweiten Liga wieder aufsteigen dann.
Adam Loschek fällt aus jetzt.
Ja, Baumann fällt ja auch noch aus. Also da sind schon ein paar Personalien bei Hoffenheim, die jetzt nicht gerade für sie sprechen. Dazu kommt, sie haben die meisten Gegentore nach Flanken bekommen. Werder hat die meisten Tore nach Flanken erzielt. Ich sage, Werder gewinnt zum ersten Mal nach 11 Jahren wieder und André Silva, der Neuzugang, macht ein schönes Mittelstürmertor.
Welche Partien haben wir noch? Augsburg gegen Leipzig am Freitagabend, die Eröffnung des Spieltages.
Augsburg seit 5 Bundesligaspielen ohne Niederlage, beste Serie unter Jetzt Torup. RB Leipzig nur ein Auswärtsspiel von den letzten 10 Auswärtsspielen, Pflichtspielen gewonnen. Aber Augsburg tut sich gegen die Top-Teams schwer und von den letzten 8 Spielen dieser beiden Mannschaften waren 5 Remis. Riecht für mich schon wieder danach.
Heidenheim gegen Mainz am Sonntag um 19.30 Uhr, also ein spätes Sonntagsspiel haben wir jetzt an diesem Wochenende wieder. Heidenheim ist das heimschwächste Team der Liga. Mainz jetzt aber auch mit 3 Auswärtsniederlagen in Folge. Riecht für mich auch nach einem klassischen 0-0.
Oh Gott.
Und St. Pauli Freiburg hätten wir noch im Angebot.
Wo wir gerade bei 0-0 sind, oder was? Weil es ist tatsächlich die Mannschaft, der mit den zweitmeisten zu 0 spielen in dieser Saison. St. Pauli gegen die mit den drittmeisten zu 0 spielen. Freiburg. Wobei Freiburg zuletzt ja 2x 1-0 gewonnen hat. Also vielleicht können sie da eine 1-0-Serie draus machen und zum ersten FC Köln der Bundesliga werden.
Das ist die fantastischste Überleitung der heutigen Episode. Wir sind nämlich jetzt schon
wundert
in der zweiten
Liga.
Und guck in der zweiten Liga traditionell nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Der SC FC Köln ist vorne und hat auch gute Aussichten, Tabellenführer zu bleiben, denn der FC spielt in Magdeburg. Und wir wissen, die Magdeburger sind das einzige Team übrigens in den ersten 3 Ligen, die noch nicht ein einziges Mal zu Hause gewonnen haben. Das ist Wahnsinn, immer noch. Ich glaube, das können Sie sich selber auch nicht so richtig erklären. Der HSV ist Zweiter, muss zum Tabellenletzten Regensburg. Dass sie solche Spiele können, das hat letzte Woche Münster gezeigt.
Das stimmt.
Und der Dritte, Lautern, spielt gegen Hannover. Und da sind wir jetzt beim Thema Hannover. Für die wäre es jetzt nach 3-mal unentschieden schon wichtig und ein guter Zeitpunkt, da nochmal ernsthaft Interesse am Aufstieg zu bekunden, wenn sie da gewinnen würden in Kaiserslautern. Das wäre dann auch nochmal ein Statement oder wären nochmal Big Points.
Ja, jetzt, mir fehlt der Zettel mit dem, ich habe einen Gag vorbereitet.
Ja, ich dachte, die sind immer spontan.
Ja, der nicht, weil ich wieder einen spanischen Namen übersetzt habe.
Ja, dann reich mir den nächste Woche nach, Jens.
Ja, okay, also ich habe André Breitenreiter in Spanisch übersetzt. Weil er der Xabi Alonso der zweiten Liga ist und seit 2014 kein Spiel verloren hat. Aber das ist jetzt, ja gut. Also lassen wir diesen.
Wenn Anne jetzt hier wäre, die könnte das spontan übersetzen.
Ja,
es
wäre wahrscheinlich eh bescheuert gewesen, diesen Gag zu machen, weil du es nicht verstanden hättest. Aber an der Stelle wollte ich ihn mir nicht nehmen lassen und dann habe ich einfach den Zettel liegen lassen, wo ich den Namen draufgeschrieben habe. Also André Breitenreiter als Trainer, der in der zweiten Liga seit 2014 kein Spiel verloren hat. Das klingt länger als es ist. 18 Spiele ist trotzdem eine gute Serie. Das ist für Kaiserslautern tatsächlich, die haben ja jetzt echt einen krassen Lauf, aber die haben auch ganz lange nicht gegen...
Alles gewonnen bisher.
Ja, aber die haben auch echt immer gegen, ich sag mal in Anführungszeichen, machbare Gegner gespielt. Also das ist natürlich in der zweiten Liga sehr relativ, aber keine Teams aus dem Top-Bereich. Und da ist Hannover jetzt ein Prüfstein, finde ich.
Ich freue mich auf das Torhüter-Duell, auch wenn es natürlich nie ein Duell zwischen den beiden Torhütern direkt ist, aber es sind mit den beiden besten Torhüter der Liga, Julian Kral und Ron-Robert Zieler. Ja. Die haben natürlich auch große Titel vorzuweisen. Zieler ist Weltmeister. Kral ist Landespokalsieger in Berlin. Nein, aber wirklich.
Aber
das sind schon Garanten auch gerade.
Ja, die meisten zu Null-Spieler hat doch Kral mit 6.
Ja.
Also das ist schon, finde ich, das ist Top-Wert und Top-Torwart.
Ich glaube, dass Lautern gewinnt. Ganz heiße Aktie für mich aktuell im Rennen um die Relegation.
Nicht direkter Aufstieg?
Nein, ich hoffe natürlich für deinen Gag, dass Breitenreiter mindestens da einen Punkt holt, dann kannst du den Gag nächste Woche nochmal machen.
Ja, dann hole ich jetzt ZL nochmal raus.
Das war's für heute. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt's live und in voller Länge zu hören, wie immer in der Sportschau-App und das Bundesliga-Update dann am Montag wieder.
Seid dabei, danke fürs Zuhören.